Herzlich willkommen zum Podcast der City Church Würzburg. Als City Church wollen wir Menschen mit dem liebenden Gott in Verbindung bringen, damit sich die Welt verändert.
Hallo aus Ulm. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Rabea und Pastorin hier in der City Church in Ulm. Und es fühlt sich immer noch total komisch an, so mit einem ganz kleinen Team hier im Haus der Begegnung zu sein. Und ich dachte, ich zeige euch mal, wer da eigentlich immer so mit mir da ist, mit uns da ist, wenn wir Predigt aufnehmen oder Moderation oder irgendwie sowas. Schaut doch einfach mal, wer da ist. Das sind unsere Techniker. Das sind Etienne und Tom und Ruben und Andy und Alex. Und ich freue mich so, dass ihr hier mit dabei seid, dass ihr mit im Start seid. Denn ohne euch wäre das alles unmöglich. Und ich freue mich auch total, dass in Würzburg so viele Techniker ihr Bestes geben, damit wir Gottesdienst zusammen feiern können. Ja, ich wollte heute Morgen mal alle begrüßen. Auch ganz besonders diejenigen, die normalerweise live hier säßen. Normalerweise sähe es bei uns im Gottesdienst etwa so aus. Ja, das geht im Moment leider nicht. Ich vermisse euch total und ich vermisse es zu erleben, wie ihr reagiert und ob da auch wirklich was passiert, wenn wir hier so sprechen miteinander. Aber aufgrund dieser ganzen Einschränkungen und aufgrund der vielen Anforderungen können wir einfach noch nicht live, also in echt, vor Ort Gottesdienste feiern. Aber so ist das eben. Wir machen das Beste draus und ich quatsche jetzt einfach weiter in diese Kameras und stell mir vor, dass ihr da seid und dass auch wirklich was bei euch ankommt. Also legen wir los. Wisst ihr, woran man erkennt, ob ein Mensch verliebt ist? An seinem Gehirn. Forscher haben das mal untersucht. Die haben Menschen in den Scanner gelegt, geschoben und geschaut, was so passiert, wenn sie in der Zeitung blättern, wenn sie Kreuzworträtsel lösen, wenn sie irgendwelche Bilder anschauen, wenn sie was essen. Und siehe da, bei Menschen, die verliebt sind, die so richtig aktiv lieben, da leuchten drei Zentren im Gehirn besonders hell. Ich verrate euch, was für Zentren das sind. Das ist erstens das Lustzentrum. Das ist immer dann aktiv, wenn wir an irgendwas Spaß haben, Freude haben. Zweitens das Areal, was aktiv ist, wenn wir Risiken abwägen, wenn so langsam die Abenteuerlust in uns hochkommt. Und drittens das Areal, die Region, wo wir Gefühle von so richtig tiefer Verbundenheit empfinden, wo wir merken, jetzt da connected es. Das ist zum Beispiel aktiv, wenn Mütter ihre Babys stillen oder wenn ein kleines Kind kommt und sieht, oh, da ist mein Papa. Dann schlägt es da aus. Was heißt das? Das heißt, wer liebt, leuchtet besonders hell. Besonders stark zeigte sich dieser Effekt bei ganz frisch Verliebten. Erinnert ihr euch noch so an dieses Gefühl? Damals, so der Junge, den du schon immer toll fandest, auf den du schon so heimlich standst, der nimmt dann zum ersten Mal deine Hand und macht Boom. Und du denkst, wow, du kannst irgendwie gar nichts mehr denken. Du fühlst nur noch, du fühlst dieses Kribbeln in deiner Hand. Ich schweife so ein bisschen ab. Das war bei mir auch mal so. Aber das ist es. Dieses Gefühl, dann leuchtet es besonders hell. Neurologische Studien haben jetzt also belegt, was wir eigentlich schon lange wissen. Verliebt sein ist schön, verliebt sein macht Spaß, das Leben fühlt sich intensiver an, du bist risikofreudiger und du fühlst dich dabei auch noch so wohl und so geborgen, dass es schon mal sein kann, dass du was richtig Dummes tust. Und als ich das gelesen habe in dieser Studie, dass du, wenn du so fühlst, zu so richtig irrationalen Verrücktheiten neigst, ging mir ein Licht auf. Ich habe nämlich eine Geschichte aus der Bibel bislang nie so richtig verstanden. Ich bin da nie so schlau draus geworden, aber jetzt habe ich sie, glaube ich, ein bisschen besser kapiert. Sie steht im Markus-Evangelium, Kapitel 14. Und ich lese sie euch mal vor. Jesus war in Bethanien zu Gast, bei Simon, der früher einmal aussätzig gewesen war. Während der Mahlzeit kam eine Frau herein. In ihren Händen hielt sie ein Fläschchen mit reinem, kostbaren Nardenöl. Sie öffnete das Fläschchen und salbte mit dem Öl den Kopf von Jesus. Darüber regten sich einige Gäste auf. Das ist ja die reinste Verschwendung. Dieses Öl ist mindestens 300 Silberstücke wert. Man hätte es lieber verkaufen und das Geld den Armen geben sollen. So machten sie der Frau heftige Vorwürfe. Lasst uns mal schauen, wo rein wir hier eintauchen, was das für eine Situation ist, die Markus da schildert. Jesus ist mal wieder eingeladen. Er lässt sich's gut gehen. Soweit eigentlich alles wie immer. Die Jünger waren wahrscheinlich auch mit von der Partie und Simon, der Gastgeber, und vermutlich auch noch einige andere Männer aus dem Dorf, wo sie gerade waren. Und während sie da so zusammen fläzen, also damals lag man ja zu Tisch, man saß nicht am Tisch, man lag so am Boden beim Essen, platzt auf einmal eine Frau in diese Männerrunde. Und bei der scheint echt eine Leitung irgendwie durchgebrannt zu sein. Für uns ist das, was jetzt hier geschildert wird, fremd. Jesus salben, merkwürdig. Aber für die anwesenden Männer war das nicht nur fremd, da war es so richtig befremdlich. Da war es peinlich, unangenehm, viel zu intim und total verrückt. Und es hatte drei Gründe. Erstens aßen Männer und Frauen damals getrennt. Das war einfach so. Und das fand auch jeder normal. Also heute ist es ja noch so, dass ganz viele orientalische oder indische oder auch jüdische oder afrikanische Frauen nicht zusammen mit den Männern essen. Das käme denen gar nicht in den Sinn. Das ist nicht nur so bei so ultra-orthodoxen, religiösen Menschen, Hindus, Moslems, Juden, was auch immer, sondern auch in ganz modernen Häusern, wo die Töchter studieren gehen. Da ist es immer noch so, diese Sitte hat sich erhalten. Vor und nach dem Essen sind alle zusammen, aber dann, wenn man isst und die Frauen, die wir eine tragen, die legen dann ihre Kopfbedeckung ab. Die legen sie zur Seite, um in Ruhe essen zu können. Und dann wird so aus dem Nähkästchen geplaudert und so. Mich erinnert das ehrlich gesagt an die Partys bei uns, so richtig gute Partys. Die enden irgendwie immer so, dass die Frauen in der Küche stehen und die Männer auf der Terrasse. Das ist einfach so. Jedenfalls die Frau in dieser Geschichte, die hatte kein Problem damit. Das glaube ich. Ich vermute nicht, dass sie da reingeplatzt ist, weil sie irgendwie so ein Problem mit dieser Geschlechtertrennung hatte, mit diesen Gebräuchen. Nee, der Grund ist ein anderer. Sie hatte einfach keine Geduld. Überhaupt keine Geduld. Sie schaffte es nicht mehr abzuwarten. Sie konnte nicht an sich halten. Sie konnte nicht warten, bis die Männer endlich fertig waren. Ich stelle mir das so vor. Jesus hatte noch Petersilie zwischen den Zähnen und so die Krümel hingen noch im Bart. Ich kenne das, mein Mann trägt neuerdings auch wieder Bart. Aber das war ihr total wurscht. Sie platzt einfach mitten rein. Sie kann nicht warten. Ohne nachzudenken, in diese Männerrunde. Das war strange. Ihr zweiter Fauxpas, sie salbt Jesus. Haupt und Haare und in einer anderen Überlieferung sind es die Füße. Aber was auch immer, sie tut was, was im Orient schon verbreitet war. In der Antike gehörte das dazu. Man tat sich nämlich auf diese Art und Weise was Gutes. Denk doch mal an Psalm 23. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Allerdings hat so eine Salbung natürlich damals nie eine Frau bei einem Mann vorgenommen, mit dem sie nicht verheiratet war oder den sie kaum kennt. Umgekehrt natürlich auch nicht. Das war also schon strange. Aber diese Frau macht's einfach. Und das ist nicht das Einzige, was too much ist, was für die Anwesenden einfach zu intim ist. Da ist noch was anderes. Denn durch diese Geste steht plötzlich noch so eine ganz neue Dimension mitten im Raum. Gesalbt wurden nämlich normalerweise Könige, Priester, Propheten. Aber natürlich nicht von einer Frau. Und jetzt ist dieser Mann, der wahre König, Priester und Prophet ist, der Gesalbte heißt, der Messias. Messias heißt Gesalbter. Der wird erkannt von einer Frau. Und sie salbt ihm. Habt ihr schon mal so drüber nachgedacht, was das bedeutet? Habt ihr schon mal nachgedacht, was das heißt? Und Jesus, der lässt es zu, der freut sich darüber. Was sagt es aus über den Wert von Frauen in seinen Augen? Ich finde es schon beeindruckend. Der dritte Fehler, den die Frau macht, der bringt dann das Fass zum Überlaufen. Sie benutzt nämlich für ihren Liebesbeweis nicht irgendein kostbares Öl, sondern das kostbarste, was es zu kaufen gab. Das ist heute noch total teuer. Damals war es ein absoluter Luxusgegenstand. Und es war das, mit dem sie ihre Zukunft gesichert hat. Es war ihre Absicherung, ihre Lebensversicherung. Denn vermutlich hatte diese Frau dieses Öl, um für schlechte Zeiten vorzusorgen. Es war sowas wie so ein fetter Bausparvertrag, den wir heute vielleicht haben. Also, wenn wir glücklich sind oder uns für glücklich halten. Das Fläschchen war enorm viel wert. Und es hätte ihren Wert auf dem Heiratsmarkt echt gesteigert. Ich meine, heiraten, das war die einzige Perspektive für eine Frau damals. Und wenn es dann doch nicht klappte, dann hatte man immerhin diesen Notgroschen. Das, was einem irgendwie ein bisschen Puffer gibt fürs Altwerden. Und das gießt sie jetzt einfach so über Jesus Kopf. Öl im Wert von einem Jahresgehalt, 30.000, 40.000 Euro. Völlig verrückt, völlig irrational. Und vielleicht denkst du ja jetzt, typisch Frau. Falsch. Typisch verliebt. Das ist verliebt. So reagiert man, wenn man richtig liebt. Hätte man diese Frau damals in so einen Scanner geschoben, bei der wäre so ein Feuerwerk abgegangen. Aber die anwesenden Gäste, die verstehen das nicht. Die regen sich auf. Und nicht nur, weil sie reinplatzt, weil sie Dinge tut, die man nicht tun soll, sondern vor allem, weil sie so verschwenderisch mit ihren Ressourcen umgeht. Die einzige Absicherung für schlechte Zeiten, also die tastet man doch nur an, wenn es wirklich gar nicht mehr anders geht. Das ist Schwäbisch. Das hätte Schwabe sein können. Die Typen, die da mit Jesus am Tisch lagen. Ich meine, Olivenöl hätte es auch getan, oder? Und wenn man schon so eine völlig übertriebene Investition ins Reich Gottes tätigen möchte, dann doch bitte wenigstens vernünftig und nachhaltig. Das haben die Leute da gedacht. Von dem Vermögen hätte sie so, von diesem Öl, da hätte sie so viele Menschen, so viele Arme glücklich machen können, da hätte sie helfen können. Wäre das nicht sinnvoller gewesen? Und das fragen die Jünger Jesus. Wäre das nicht sinnvoller gewesen? Und Jesus sagt natürlich, sicher. Vom Standpunkt der Vernunft aus schon, aber nicht vom Standpunkt der Liebe aus. Und das ist das, was diese Geschichte andersartig macht. Denn Jesus reagiert anders als erwartet. Er regt sich nicht auf. Und er tadelt diese Frau nicht. Er lobt sie. Aber das hat niemand verstanden im Raum. Das hat niemand verstanden. Die haben die Frau nicht verstanden und sie haben auch Jesus nicht verstanden. Denn Jesus war doch einer, der immer zu davon gesprochen hat, wie man mit seinem Geld, mit seinem Besitz umgehen soll. In seinen Gleichnissen geht es öfter darum als um den Himmel. Er ist derjenige, der nicht mehr besitzt als die Kleider, die er am Leib trägt. Er ist derjenige, der seine Jünger losschickt und sagt, dient den Leuten, aber nehmt nichts dafür. Warum eigentlich? Sie sollten lernen, auf Gott zu vertrauen. Und zwar nur auf ihn. Wisst ihr, ich glaube, das liegt daran, dass wenn du was besitzt, dann gewöhnst du dich daran zu besitzen. Und wenn du viel hast, dann brauchst du auch viel, um glücklich zu sein. Ihr kennt ja vielleicht diese Geschichte vom reichen Kornbauern, der schafft und schafft und spart und spart. Und immer mit dem Ziel, das irgendwann mal so richtig genießen zu können. Ja, und dann stirbt er. Alles für die Katz. Und Jesus will, dass es uns nicht so geht. Jesus will, dass wir unser Glück nicht von falschen Sicherheiten abhängig machen. Jesus hat kein Problem damit, zu feiern und zu genießen. Er genießt, was man von Geld kaufen kann. Vermutlich haben ihn deshalb manche Leute damals Fresser und Weinsäufer genannt. Geschimpft, muss man sagen. Spaß am Leben zu haben, das passte in ihren Augen überhaupt nicht zu einem Mann Gottes. Aber Jesus war das egal, wie so vieles. Jesus hat einfach ohne Not Wasser in Wein verwandelt. Und bei einer anderen Gelegenheit hat er so viel zu essen bereitgestellt, dass körbeweise davon übrig blieb. Und das ist, ehrlich gesagt, aus materieller Sicht reinste Verschwendung. Das wäre ja nicht nötig gewesen. Aber vom Standpunkt der Liebe aus ist es anders. Denn wenn du liebst, dann willst du, dass der Geliebte mehr hat, als nötig ist. Dann willst du Überfluss für ihn. In unserer Geschichte geht es um Liebe, um leidenschaftliche, um irrationale Liebe, die sich verschwendet. Einfach nur so, weil sie nicht anders kann. Hast du schon mal was völlig Verrücktes gemacht? Aus Liebe? So irgendwas total Abgedrehtes, um jemandem zu zeigen, dass du ihn liebst? Deiner Mutter vielleicht, deiner Freundin, deinem Mann? Vielleicht fällt dir ja was ein, dann schreib es doch einfach in diesen Chat. Oder erzähl es nachher beim Kirchencafé-Zoom-Meeting. Und wenn du da noch nie dabei warst, dann probier es mal aus. Am Anfang ist die Hürde groß, aber es macht wirklich Spaß. Es lohnt sich. Kannst da auch dazukommen, wenn du nicht aus Ulm bist oder aus Würzburg. Ja, verrücktes Tun aus Liebe. Denkt mal an diese Torturen, die Frauen vom ersten Date auf sich nehmen. Da wird epiliert, da wird rasiert, da wird gepielt, gecremt, geschminkt. Und das ist eigentlich nur die Aufwärmübung für das Workout am Kleiderschrank. Anziehen, ausziehen, anziehen, ausziehen, anziehen, ausziehen. Mindestens 10 Mal ohne Pause. Ich weiß, wovon ich spreche. Oder ich kenne jemanden, der hat für seine Freundin einen Ring gekauft. Der ist so wertvoll wie sein Jahresgehalt. Das finde ich schon ziemlich verrückt. Die Frau in Markus 14, die hat auch echt was Verrücktes gemacht, weil sie liebte. Und ich glaube, sie liebte, weil Jesus sie zuerst so sehr geliebt hat. Und übrigens nicht nur sie. In ganz vielen Geschichten, die uns überliefert sind, reagieren die Menschen auf die Begegnung mit Jesus mit total irrationaler, verschwenderischer Liebe. Ein Mann namens Zachäus zum Beispiel. Mit dem wollte wirklich niemand was zu tun haben. Denn der hat einfach nur jeden ausgenutzt und völlig ausgebeutet. Jesus will ihn trotzdem. Der holt ihn sogar vom Baum runter, um mit ihm zu essen. Und diese Begegnung, die verändert für diesen Mann alles. Er wird irgendwie frei, er wird anders. Frei von seiner Schuld, von seiner Gier, seinem übergroßen Ego. Und wie reagiert er auf diese Begegnung mit Jesus? Er gibt allen, denen er etwas schuldet, 4-mal so viel zurück, wie er müsste. Das ist verschwenderische Liebe. Das ist Liebe, die nicht nur so ein klein bisschen leuchtet im Scanner. Das ist ein Feuerwerk. Das ist Liebe, die kein Risiko scheut und die konkret wird. Das ist 15.000 Euro für Menschen in Mumbai Liebe. Auch Jesus hat was völlig Verrücktes getan aus Liebe. Er hat nicht nur dafür gesorgt, dass diese Geschichten von irgendwelchen verrückten Betrügern und irrationalen Frauen in der Bibel landen. Das finde ich schon beachtlich. Er hat noch was anderes gemacht. Er ist für uns gestorben. Und das ist wirklich verrückt. Das kann man nicht erklären, das kann man nicht begreifen. Es gibt einfach keine Erklärung dafür, außer Liebe. Liebe, die sich verschwendet. Ich würde dich gern fragen, ob du dieser Liebe schon mal begegnet bist. Ob du diesem Jesus schon mal begegnet bist. Zu wissen, wie sehr dich Gott liebt, das kann alles verändern. Es macht frei, es macht ungezogen, es macht wagemutig und verschwenderisch. Anders. Gönn dir die nächste Woche doch mal was. Gönn dir so eine richtig gute, die teuerste Flasche Wein aus deinem Keller. Und wenn du dich dann hinsitzt und so ein Glas trinkst, dann denk doch einfach mal drüber nach, was Jesus über dich denkt. Frag dich doch mal. Wo würde er dir Mut machen? Wo würde er gerne heilend seine Hände drauflegen? Wo würde er gern eine Last von dir nehmen? Die mächtigste Währung der Welt ist nicht Geld, es ist Liebe. Und Jesus will, dass wir davon im Überfluss haben. Denn das macht nicht abhängig, sondern das macht frei und glücklich. Amen.
Mehr Infos zu dem, wer wir sind und was wir machen, kannst du unter citychurch.de nachlesen. Wenn du uns unterstützen willst und wir brauchen Unterstützung, findest du Informationen dazu in den Shownotes oder unter citychurch.de/spenden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.